Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Diese Woche sind wir mit Jürgen Poschmann, dem Gründer und Inhaber von Poschmann Immobilien, ins Gespräch gekommen. Im Interview teilt er seine Erfahrungen aus 30 Jahren im Immobiliengeschäft, skizziert die vielen Entwicklungen der letzten Jahre hier in Leipzig und wir diskutieren, wie sich die Pandemie und ja die damit verbundenen Änderungen der Arbeitswelt auch auf den Immobilienmarkt auswirken. Direkt rein und viel Spaß beim Hören. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was haben Sie bis jetzt so gemacht in Ihrem Leben?
Also ich bin selbstständiger Immobilienunternehmer, das seit 1991. Wir haben unsere Firma unmittelbar nach der Wende gegründet, haben im Prinzip den Weg aufgebaut, ein unternehmergeführtes Immobilienunternehmen auch zu bewirtschaften. Das heißt, keine GmbH, keine Fremdkapitalgeber im Hintergrund oder ähnliches, sondern so von der Pike auf uns in kleinen Büros praktisch nach oben gearbeitet. Wenn ich an die Zeit denke, 91, 92, da habe ich dreimal das Büro gewechselt, weil plötzlich noch einer dazu kam und noch ein Mitarbeiter und dann, Mensch, reicht nicht und so. Also es war schon eine aufregende Zeit, wo wir dann so in den ersten Jahren unser Unternehmen aufgebaut haben und dann stabilisiert haben bis hin zu eigenen Bauvorhaben und Projektentwicklungen von Wohngebieten. Also das ganze Spektrum, was so alles dazugehört, machen wir jetzt nicht mehr, weil wir einfach sagen, okay, das passt jetzt vielleicht auch nicht in die Zeit. Wir wollen auch nicht mehr mit 20 Leuten arbeiten. Aber das waren so Zeiten, die wir durchgemacht haben. Und in dieser Zeit haben wir uns natürlich auch versucht, weiter zu qualifizieren. Wir hatten ja damals keine Voraussetzungen in der Immobilienwirtschaft. Irgendwo war ja keiner vorbelastet, sodass wir dann über Speziallehrgänge an der IHK oder an der Universum, das ist eine Bildungseinrichtung in Leipzig, dann diesen Fachwirt für Immobilienwirtschaft zu machen oder dann über Fernlehrgänge bestimmte Qualifizierungen abzulegen und sich weiterzuentwickeln. Wir haben die letzten Jahre auch ausgebildet, über viele Jahre in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie. Also insofern denke ich schon, dass wir gewachsen sind und in den Zeiten also auch unsere Qualifizierung erreicht und nachgewiesen haben.
Wie viele Leute sitzen denn heute bei Poschmann Immobilien im Büro?
Wir sind jetzt also aktuell 5 Mitarbeiter, die nicht alle zur gleichen Zeit hier sind. Das heißt, wir haben die Arbeitsplätze zwar da, aber natürlich sind unsere Mitarbeiter auch unterwegs oder derzeit natürlich auch im Homeoffice beschäftigt, weil wir das einfach jetzt auch technisch so gelöst haben, dass das anders geht. Aber wir sind 5 Mitarbeiter, die aktuell das eben machen.
Und wo liegt aktuell der Schwerpunkt vom Geschäftsmodell?
Schwerpunkt liegt einfach im Verkauf. Wir vermitteln Kaufobjekte, Grundstücke, Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser. Wir machen keine Vermietung und Verwaltung. Da haben wir uns so ein bisschen vorgezogen, das nicht mehr zu tun, weil das vom Aufwand und vom Stress einfach auch was ist, was wir nicht mehr machen wollen.
Da hat auch jeder so ein bisschen seine Geschichte dazu, zur Hausverwaltung. Ne?
Also mein Bruder hat eine Hausverwaltung aufgebaut und hat dann praktisch die Nerven verloren. Und in der Zeit, wo er es dann abgeben wollte, hatte ich gerade 2 Häuser saniert und 2 Baugebiete vorbereitet, wo ich es auch nicht machen konnte. Und dann haben wir die Hausverwaltung einfach verkauft und haben gesagt, nee, wollen wir dann auch nicht wieder machen. Es ist ein Potenzial, ja. Aber dazu musst du auch die Manpower natürlich haben und du hältst das ja alles immer vor.
Ja. Total. War das denn schon immer Ihr Wunsch, sich selbstständig zu machen oder hat sich das einfach dann so ein bisschen ergeben? Oder haben Sie schon früh gedacht, so, ich will mein eigenes Unternehmen aufbauen?
Ja, ich meine, nach der Wende hat ja jeder überlegt, wo die Reise hingeht. Und wie viele andere habe ich dann auch erstmal über die Versicherungsbranche den Weg in die kapitalistische Gesellschaft gesucht und mir meine Erfahrungen gesammelt. Und bei dem Unternehmen, wo ich damals angefangen hatte, die hatten also auch relativ zeitig sich mit Immobilien beschäftigt und diesen Zweig praktisch über die Versicherung zusätzlich auch für sich erkannt. Und da bin ich dann 1-2 Jahre mitgelaufen und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du eigentlich auch alleine und habe mich dann selbstständig gemacht.
war genug Mut dabei?
Ja, da fragt man sich manchmal, würde man das heute wieder machen? Das ist so eine Überlegung. Ja, ja. Also aktuell diskutiere ich mit meinem Sohn drüber, der ausgebildeter Immobilienfachmann ist, aber in einer anderen Firma arbeitet, wo er sich sicherer fühlt, weil er jeden Monat sein Gehalt kriegt. Mhm. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder, da hat er natürlich auch seine Prämissen. Und ich hätte ihn natürlich gerne hier bei mir und sage, Tischlein deck dich, gibt's nur einmal. Aber ich kann ihn natürlich auch verstehen bei den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch bei den gesetzlichen Veränderungen, denen wir ja auch laufend unterliegen, ist eben die Frage, macht man sich selbstständig und geht dieses Risiko ein, das dann auch auf Dauer umzusetzen und durchzuhalten.
Was waren damals so die Herausforderungen, als Sie angefangen haben?
Ja, damals mussten wir erstmal bestimmte Grundprämissen lernen, der Vermittlungstätigkeit. Da war der erste Schritt, in den Verband zu gehen, wo wir praktisch über den Verband natürlich mit vielen westdeutschen Kollegen zusammengekommen sind, die uns erstmal auch über Lehrgänge und praktische Beispiele gezeigt haben, wie denn so ein Immobilienbüro funktioniert und welche rechtlichen Dinge. Es gibt ja Verordnungen, die grundlegende Verordnung ist die Makler- und Bauträgerverordnung, wo gesetzliche Rahmenbedingungen geregelt sind, und dann gibt es so ein paar grundsätzliche Verträge, die man als Grundlage wissen muss, oder wie man eine Vermittlungstätigkeit auch absichert, dass man anschließend auch einen Lohn dafür kriegt. Also da muss man ja viele Dinge erstmal von der Pike auf lernen. Die westdeutschen Kollegen haben das schon 20, 30, 40 Jahre gemacht, und da hatten wir dann so Patenschaften mit Baden-Württemberg oder Bayern oder so, die uns dann einfach gezeigt haben, wie es geht.
Und hat man am Anfang nicht so ein ich nenne es mal Henne-Ei-Problem, dass man einerseits braucht man Objekte, andererseits braucht man Leute, die das abnehmen. Und gerade wenn man anfängt, wo entwickelt sich zuerst ein Netzwerk, auf welcher Seite? Oder wie war es bei Ihnen zum Beispiel? Hatten Sie irgendwie einen guten Zugang zu Objekten, oder hatten Sie einfach Leute, die kaufinteressiert waren? Und
die Jahre nach der Wende war davon geprägt, dass die Leute auf einmal natürlich mit relativ wenig Aufwand reich geworden sind. Da war natürlich ein Objekt für 100.000 D-Mark ein Haufen Geld. Also viele haben dann auch schnell irgendwas abgestoßen, um praktisch zu Geld zu kommen. Wenn man das mit den heutigen Zeiten vergleicht, war es für den Erwerber ein Schnäppchen. Aber für die damaligen Verkäufer war es viel Geld. Ja. So, und ich glaube, wir hatten damals einen leichten Überhang an Objekten, die wir dann doch vermitteln konnten. Das war so. Ich glaube, da war die Henne schneller als das Ei.
Also ich frage mich so ein bisschen, Sie sind ja jetzt seit 30 Jahren im Geschäft und feiern ja jetzt auch Ihr 30-jähriges Jubiläum. Wie hat sich denn in Leipzig der Immobilienmarkt so verändert?
Im Moment schätze ich ihn als überhitzt ein. Mhm. Aber an sich ist der Leipziger Immobilienmarkt sehr gesund. Wir haben im Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber anderen vergleichbaren Großstädten immer noch vernünftige Preise. Wir haben natürlich höhere Mieten als früher, aber diese Mieten, die wir haben, sind auch wieder im Verhältnis zu anderen Großstädten gleichwertig oder niedriger. Die hohen Mieten, die im Moment so rumkrassieren mit 10 bis 13 oder 14 Euro, sind natürlich auch damit begründet, dass die Bauten, die jetzt errichtet werden müssen, mit höheren gesetzlichen Vorgaben, Schallschutz, Brandschutz und ähnlichen Dingen, praktisch saniert werden müssen oder gebaut werden müssen. Und damit hat natürlich die Baubranche als solches, der Zulieferung der Baumaterialien, nutzt diese Gelegenheit wieder aus, um die Preise höher zu machen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Energiesparverordnung tun da reingreifen. Das sind alles so ein paar Dinge, dass natürlich derjenige, der jetzt neu baut, selbst die LWB, ist also gezwungen, praktisch Mieten zu erheben, die kostendeckend sind. Nicht mal gewinnorientiert, einfach nur kostendeckend. Und da, glaube ich, haben wir noch immer trotzdem einen gesunden Markt. Wir haben einen Überhang von ungefähr 3-5% Leerstand, der vermietbar ist. Man muss ja den realen Wert sehen, nicht den Wert der leerstehenden Häuser, die eigentlich erst saniert werden müssen, sondern der reale Leerstand ist 3-5%, sodass also eine ausreichende Masse vorhanden ist, um den Umzug zwischen den jeweiligen Wohnungen zu gewährleisten. Wir haben mittlerweile, dass die Lückenbauten geschlossen werden. Die Stadt von ihrem Stadtbild her rundet sich ab. Mhm. Es gibt an den Stadtrandgebieten genügend Baugebiete, die über die Jahre jetzt entstanden sind, dass also auch der Wunsch nach einem Einfamilienhaus erfüllt werden kann. Früher war es so, dass die Leute raus sind auf die Randgemeinden, weil in der Stadt kein Angebot war, an Flächen als auch an Baurecht, was in den Randgemeinden schneller möglich war. Dann kam die Zeit, wo die Leute wieder in die Stadt zurück wollten, weil sie gemerkt haben, dass natürlich Kultur und Arbeitswege und ähnliche Dinge natürlich in Leipzig schneller umzusetzen gehen. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass aufgrund der preislichen Entwicklung von Grundstücken und Häusern wieder natürlich überlegt wird, okay, nehme ich eine halbe Stunde Fahrt in Kauf und fahre eben hinter Bonner oder irgendwo hin, um mich dann dort niederzulassen. Also insofern ist das ein sehr bewegter Markt, aber mit einer gewissen Konstanz. Ich schätze also Leipzig als guten Immobilienstandort ein, sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren.
Und haben Sie das Gefühl, dass die Stadt dadurch, also wenn es jetzt wieder quasi in die Breite geht und sich dann irgendwann durch einen Trend wieder auch wieder komprimieren wird, dass stärker in die Höhe wächst? Oder ist das in Leipzig so noch nicht wie in anderen Großstädten?
Es gibt einige Projekte, wo Leuchttürme oder größere Häuser errichtet werden sollen, in der Nähe der IHK, der Hauptfeuerwache zum Beispiel oder so. Aber das favorisiert man, glaube ich, von der Stadtplanung her im Moment nicht so sehr, weil eben noch genügend Flächen vorhanden sind. Man wird perspektivisch nicht umhinkommen, auch höhere Häuser wieder zu bauen. Ich vermute, es wird auch perspektivisch darauf hinauslaufen, dass man wieder weitere Eingemeindungen machen möchte. Solche Städte wie Schkeuditz, Markranstädt, Taucher, Markleberg sind ja mehr oder weniger Schlafstädte für die Leute, die hier arbeiten. Da wird man sicherlich auch versuchen, das in der Breite zu entwickeln, die Stadt wachsen zu lassen, auch in diese Richtung. Aber im Moment ist Leipzig mit 600.000 ja auch in der Bevölkerungszahl gut vorangekommen, sodass ich denke, dass wir mit dieser Zahl also auch erstmal gut zurechtkommen müssen. Und viele Dinge werden ja jetzt durch die Pandemie auch neu geordnet, vermutlich.
Ja, gerade das Thema Büroimmobilien oder Innenstadtimmobilien, was ist da Ihr Gefühl? Also wird man weggehen von Großraumbüros? Wird es mehr Büroleerstand geben? Was ist mit den ganzen Einzelhandelgeschäften? Also ich denke, die guten Lagen werden davon, also so Petersstraße und so, wird nicht betroffen sein, oder? Also da wird es nicht plötzlich Leerstand geben.
Ich denke auch, dass die guten Lagen auf alle Fälle da keine Probleme haben, aber das Gesicht der Lagen könnte sich verändern, weil zum Beispiel auch solche Nahversorger wie Aldi oder Lidl auch in die Innenstädte gehen werden. Die werden also mitunter auch Flächen dort zukünftig anmieten, wo andere Bekleidungsgeschäfte vielleicht rausgehen, die das nicht mehr schaffen, diese Mieten zu bezahlen. Es wird beim Büromarkt auf alle Fälle einen Wandel geben, weil man ja diese Flächen, die man dort vorhält, jetzt gemerkt hat, dass man durchaus durch das Homeoffice mit der technischen Umsetzung den gleichen Effekt erzielt. Ich sage jetzt mal Versicherungsbüros, also nicht die kleineren Büros, aber diese hinten dran hängenden Callcenter oder Bearbeiter, die können das also auch peripher von anderen Standorten machen. Ich glaube, dass man dann auch die eine oder andere Büroimmobilie überlegt, wie man die umnutzen kann. Das Thema grassiert ja auch gerade so ein bisschen, weil man hat ja alles da, die Medien sind ja alle drin, man müsste nur sehen, wie man das von der Aufteilung anders machen kann. Also ich glaube, da ist viel Bewegung drin. Im Umkehrschluss wird es eine Erhöhung der Logistikflächen geben, weitere Erhöhung, weil man natürlich jetzt auch gemerkt hat, wenn der Dampfer von China eben mal nicht kommt, dann fehlen mal ganz schnell Dinge oder reinweg auch das Zumachen der Grenzen, wo dann die Autozulieferer Probleme kriegen. Man wird also sicherlich die Vorhaltung von bestimmten Produkten erweitern. Das ist so meine Vermutung. Im Wohnmarkt und im Markt der Eigennutzer für Wohnungen oder Grundstücke, glaube ich, hat es überhaupt keinen Abbruch gegeben und wird es auch zukünftig weiteren Bedarf geben.
Ja, Sie hatten gerade schon ganz kurz das Thema Homeoffice angeschnitten, natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation. Und wir beschäftigen uns ja bei der Arbeit sehr viel mit Digitalisierung und da wird uns natürlich interessieren, wie Sie das sehen, als wie wichtig Sie das Thema Digitalisierung erachten und vielleicht auch so ein bisschen, inwiefern das bei Ihnen im Büro oder im Betrieb eine Rolle spielt.
Also wir haben natürlich auch über die Jahre dieses Thema immer wieder auf dem Schirm gehabt und haben die Dinge, wie wir sie präsentieren, auch verändert. Das reine Papier-Exposé oder das Übergeben einer Broschüre reicht nicht aus. Man muss im Vorfeld dem Kunden die Möglichkeiten geben, sich mit dem Objekt zu beschäftigen. Wir haben dort über die normalen Plattformen wie Immobilien-Scout, Immowelt oder ähnliches natürlich eine gewisse Vorpräsentation, wo wir die Objekte, die wir anbieten, sind in der Regel auch alles Objekte, wo wir den Alleinauftrag haben. Das heißt, wir können dann also auch durchaus Informationen im Vorfeld dem Kunden schon geben, in Form von Lage und Bildern. Es gibt auch die Möglichkeiten des visuellen Rundgangs, die wir bisher noch nicht so sehr favorisiert haben. Wir sind ein Unternehmen, was den persönlichen Kontakt natürlich bevorzugt. Mhm. Wir können ganz einfach nicht den Kunden auch alleine mit dem Verkäufer oder mit dem Vermieter zusammenbringen, weil bestimmte Regularien müssen ja eingehalten werden, umgesetzt werden, damit das Rechtsgeschäft auch funktioniert. Aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich im Vorfeld digital abzuarbeiten. Und da denke ich auch manchmal mit Grausen an die Zeit, wie wir früher Exposés mit einem Farbkopierer zusammengestellt haben oder Bilder praktisch beim Fotoladen haben abgegeben, die Filme und die Bilder geholt haben und so weiter, was natürlich heute alles viel einfacher geht. Ja, also wir wickeln auch natürlich ganz wenig Post ab, die mit der Briefmarke versehen ist, sondern das läuft alles über E-Mail-Verkehr und Ähnlichem ab.
Und Sie haben vorhin kurz erzählt, dass einige Mitarbeiter auch vom Homeoffice aus arbeiten. Ist das bei Ihnen schon vor dieser Corona-Pandemie so gewesen oder haben Sie jetzt quasi umgestellt?
Wir haben im Zuge der Pandemie die Technik umgestellt, sodass wir das dann ohne Probleme, es war auch wenig Aufwand, wir hätten es also auch schon früher machen können, aber ja, wenn natürlich die Arbeitszeit um 9 beginnt und um 17 Uhr zu Ende ist, dann hat man auch gern die Schäfchen um sich herum, um die dann auch alle mit Aufgaben zu versorgen und so. Macht man heute anders, ist man auch ein bisschen entspannter, weil bestimmte Dinge laufen im Moment ruhiger, was nicht immer schlecht ist. Aber wir hätten es schon früher machen können, haben das im Zuge jetzt dieser Entwicklung relativ schnell gemacht. So haben alle Zugriff auf den Server und können jederzeit von zu Hause arbeiten.
Und ist das vielleicht auch was, was Sie dann weiterführen werden? Oder sagen Sie, okay, das ist jetzt für diese Zeit und dann bin ich auch froh, wenn alle wieder im Büro sind? Oder könnten Sie sich das schon vorstellen?
Da ich davon ausgehe, dass diese Zeit uns noch eine Weile beschäftigen wird.
Ich tatsächlich auch.
Denke ich, werden wir das auch eine ganze Zeit weiter fortsetzen. Und es hat sich ja auch in der Praxis bewährt, weil du kannst dann viele Dinge, die meine Mitarbeiterin sagte, auch ich habe die Kinder sind im Kindergarten, ich habe Ruhe, da kann ich das in aller Ruhe zu Hause machen, klingelt kein Telefon und dann funktioniert das einfach auch gut von zu Hause. Sie greift ja auf ihren Arbeitsplatz direkt zu. Also was soll's?
Ja. Es gibt ja eigentlich nur persönliche Besprechungen, weswegen man oder Kundentermine, weswegen vielleicht Büro dann noch wichtig wäre.
Genau.
Von welcher Seite aus arbeiten Sie denn eher? Also eher von Käuferseite aus oder von Verkäuferseite? Also wer beauftragt Sie?
Also wir kriegen von beiden Seiten Aufträge. Wir haben natürlich den direkten Auftrag des Verkäufers, dessen Objekt wir bewerten und aufbereiten und es dann zum Verkauf vorbereiten. Aber wir haben jede Menge Anfragen, weil eben die Unterdeckung von den Objektangeboten so ist. Wir bieten unseren Kunden an, dass sie sich im Prinzip bei uns listen lassen können, wo sie praktisch ihre Gesuchswünsche schon mal uns ein bisschen vorgeben. Wenn wir ein neues Objekt angeboten bekommen, dann können wir im Prinzip auf ein bestimmtes Fundus an Kunden schon zurückgreifen. Was manchmal dazu führt, nicht nur bei uns, sondern bei vielen Kollegen, dass du, ohne dass du das Objekt online präsentieren musst, eigentlich schon platzieren kannst.
Ja.
Das ist natürlich, führt dazu, dass im Netz nicht viel angeboten wird, führt dazu, dass es manchmal auch der Kunde den Eindruck hat, der hat ja gar nichts anzubieten, also nichts auf seiner Plattform.
Nicht gearbeitet.
Ja, also was ist denn das? Und deswegen versuche ich natürlich immer erstmal was zu platzieren, damit die Kunden sehen, da ist was. Dann passiert mir das, dass es klack, 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 klack geht. Dann habe ich schon nach einer Stunde 12 Anfragen. Dann muss ich das Objekt schon inaktiv stellen, weil ich sonst 30 Anfragen hätte, die ich ja gar nicht abarbeiten kann. Also es ist wirklich im Moment das große Problem, dass der Kunde kaum was findet. Und deswegen lässt er sich bei verschiedenen Kunden oder Kollegen von mir oder Maklern eben listen, um einfach seinen Gesuchswunsch über diesen Weg vielleicht zu finden.
Können Sie das so ein bisschen, also ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, was 5 Mitarbeiter so bewegen. Also können Sie das irgendwie quantifizieren, ob es hier um, also wie viele Objekte man im Jahr bewegt, was für ein Volumen man bewegt? Also irgendwie gibt es da Kennzahlen, die jetzt...
Es gibt ja so ein berühmtes Sprichwort, dass man mit 80% seiner Zeit 20% produktiv ist. Also man hat bestimmte Vorgänge auf dem Tisch liegen, die man natürlich auch abarbeitet. Ja, also ich habe natürlich in erster Linie die Vorgänge, die die Firma an sich betreffen, auf meinem Tisch, ob das irgendwelche Dinge mit dem Jobcenter sind oder wegen der Kurzarbeiterzeit oder wegen anderen Genehmigungen und Dingen, die mich betreffen oder das Unternehmen betreffen. Wir haben im Backoffice praktisch eine Mitarbeiterin, die diesen ganzen, ich sage jetzt mal Sekretariatsarbeit abfackelt. Wir haben die reinen Makler, die das Objekt aufnehmen, aufbereiten und anbieten. Und dann hast du ja in der Regel mit so einem Objekt 3-4 Kunden parallel. Dann hast du vielleicht 3-4 Objekte parallel. Das ist dann schon eine Situation, wo du sehr viel koordinieren musst. Es gibt ja viele Terminabsprachen, es müssen Besichtigungen durchgeführt werden. Dann hat man sich vielleicht für einen Kunden entschieden oder der Kunde hat sein Angebot abgegeben, dann muss das mit einer Finanzierung unterlegt werden. Das heißt, wir stellen den Kontakt zu Finanzierungsbüros her, wenn der Kunde selber das nicht hat. Dann müssen bestimmte Unterlagen dem Finanzierer zur Verfügung gestellt werden, dass er das der Bank zur Verfügung stellen kann. Dann muss ein Termin mit einem Bausachverständigen gemacht werden, denn man will ja nochmal ein Bauchgefühl kriegen, dass einem jemand sagt, das Haus ist auch in Ordnung. Also da gibt es viele Dinge, die am Ende dazu führen, dass man ungefähr nach 3-4 Wochen zum Notar gehen kann. Vorher wird man das gar nicht schaffen. Und so bei 3-4 Objekten parallel, glaube ich, haben 2-3 Kollegen den ganzen Tag gut zu tun.
Da steckt schon ein richtig langer Prozess dahinter. Man kriegt halt immer nur so mit, wenn Leute sagen, oh ja, wir haben ein Haus gekauft. Aber man sieht ja diesen Prozess nicht. Und das ist ja schon, sind so viele verschiedene
Parteien. Und mussten dafür eine relativ hohe Rechnung bezahlen.
Ja, klar.
Und dann sieht man einfach nur die Arbeit des Maklers in dem Moment für einen selber. Mhm. Aber man sieht nicht, was er drumherum noch praktisch macht und vielleicht auch parallel macht, ohne dass es zu einem wirtschaftlichen Erfolg kommt. Weil am Ende kann man nur einen verkaufen, man bedient aber möglicherweise 4 Kunden, bis dann der... Das sind die Dinge, die man nicht sieht. Und auf Ihre Frage nochmal hin, für wen man mehr arbeitet, ja, das Verkäufer oder Käufer. Da gab es ja, Gott sei Dank, Ende des Jahres eine rechtliche Veränderung, die das Ganze auch ein bisschen gerechter darstellen lässt. Wir arbeiten nach dem Prinzip, dass Käufer und Verkäufer jeweils die Hälfte zahlen. Das ist eingeführt worden. Wir machen das schon seit über einem Jahr, weil wir selber das auch immer schon versucht haben, unseren Kunden zu vermitteln, dass wir beim ersten Step ja eigentlich erstmal nur für den Verkäufer arbeiten, den sein Objekt aufzubereiten, alle Unterlagen zusammenzusuchen, die er dafür braucht oder die dann die Bank braucht. Ja. Das Objekt als Exposé fertig zu machen und zu präsentieren. Das ist ja erstmal alles Arbeit für den Verkäufer. Das würde er mitunter ja vielleicht gar nicht selber hinkriegen oder eben nur mit dem Aufwand. Mhm. Und unsere Kunden haben dann auch oft schon gesagt, Mensch, hätten gar nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Wir sind froh, dass wir sie haben. Ja? So, und im zweiten Step bist du natürlich für den Käufer dann tätig, dass du ihm den Bausachverständigen organisierst, bei der Finanzierung hilfst oder ähnlichen Dingen. Und dann machst du für beide Parteien die Dinge, arbeitest du dem Notariat zu. Das Notariat macht dann einen Entwurf. Der muss allen beiden Parteien rechtzeitig zugestellt sein. Da gibt es auch so eine gesetzliche Regelung, dass die das mindestens 14 Tage vor dem Notartermin haben müssen, damit sie ausreichend Zeit hatten, sich mit dem Vertrag zu beschäftigen. Ja, also insofern ist man dann eigentlich für beide Seiten tätig. Und wenn beide sich die Provision teilen, ist das doch völlig okay.
Kommt es vor, dass man, also gerade wie Sie gesagt haben, dass viele die Arbeit nicht so ganz sehen und man das eher als unangenehmen Nebenkostenblock empfindet? Gibt es Leute, die dann versuchen, beim Notar dann noch irgendwie was zu drücken oder irgendwie vorher auch zu sagen, also ich als Verkäufer gehe dann hintenrum zum Käufer und sagt, komm,
können wir umgedreht, nicht. Der Käufer versucht dann mit dem Verkäufer schneller ins Geschäft zu kommen. Die Dinge haben wir alle schon erlebt, keine Frage. Ich habe auch schon Sachen gehabt, dass beim Notar dann die Käufer praktisch Sachen gesagt haben, wir sind aber nur bereit, das und das zu bezahlen und so. Das sind unschöne Momente.
Können Sie da entspannt bleiben, Herr Poschmann, wenn sowas passiert?
Ich habe so einen Fall entspannt auch schon selber gelöst, ja. Da hatte ich eine Erbengemeinschaft zusammen von 14 Leuten aus ganz Deutschland. Und die Käufer in Berlin, beim Berliner Notar, haben dann gesagt, nee, wir zahlen jetzt aber nur 50.000 weniger. Und dann habe ich die Verkäufer zur Seite genommen, habe ich gesagt, wollen Sie heute verkaufen? Unbedingt. Würden Sie auch an mich verkaufen? Ja, na, selbstverständlich. Ich sage, in Ordnung, dann sind wir reingegangen und dann habe ich dem Notar gesagt, ändern Sie bitte den Käufer, setzen Sie mich ein. Die Kaufinteressenten hatten natürlich eine Wut. Zum aber ich hätte die 14 Leute nie wieder zusammengekriegt. Ja. Ja. Es war für mich dann insofern natürlich eine heiße Nummer. Zu dem Moment hatte ich noch keine Finanzierung für das Objekt. Aber ich habe einfach gesagt, das machst du jetzt und das kriegst du dann im Nachgang auch hin. Hat alles geklappt, alles schön.
Das ist dem aber, Beispiel auch in Erinnerung geblieben.
Aber das war so ein Vorgang, wo dann ich heute noch ganz gerne immer das als Pointe dann sage. Und die Pointe ist dann insofern abgerundet. Meine Frau war mit, ist inzwischen über den Kudamm geschlendert und hat hinterher gesagt, oh, ich habe nichts gekauft, alles so teuer hier. Und ich habe gesagt, no, ich habe was gekauft.
War wahrscheinlich auch nicht ganz billig, ne?
Ja, also das ist dann so eine Pointe. Solche Sachen, aber Gott sei Dank passiert uns das weniger, weil wir versuchen mit dem Verkäufer, oder wir sind auch verpflichtet, mit dem Verkäufer im Vorfeld einen ordentlichen Vertrag abzuschließen. Damit ist der Verkäufer natürlich nicht in seiner Entscheidung zu 100% gebunden, aber aufgrund der vorangegangenen Arbeit hat er natürlich mit uns ein bestimmtes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und warum sollte er jetzt die gesamte Abwicklung mit dem Käufer alleine machen? Mhm. Ja, und dann passiert es also in den letzten Jahren überhaupt nicht, ist Gott sei Dank uns nicht passiert, dass der Verkäufer dann das mit dem Käufer direkt gemacht hat. Und die Käufer wiederum kommen ja auch nicht an die Unterlagen ran und an die Dinge, bevor sie nicht bei uns auch entsprechend für diese Vermittlungstätigkeit unterschrieben haben. Und damit bin ich zivilrechtlich abgesichert. Mhm. Und wenn dann die Sache im Nachgang anders laufen würde, dann hätte ich gute Chancen, das zivilrechtlich einzuklagen. Mhm. Aber solche Dinge habe ich auch schon erlebt, dass der Mann unterschrieben hat und die Frau hat es dann plötzlich gekauft und ich dann praktisch vor einem Gericht die Kausalität dieser Sache nachweisen musste. Also da haben wir auch schon Lehrgeld gezahlt und verloren und so weiter. Das vor Gericht und auf hoher See ist man ja an der Hand des Richters. Und da haben wir auch schon Federn gelassen. Aber toi, 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 in den letzten Jahren ist uns das nicht passiert.
Man merkt ja bestimmt, oder gerade Sie merken bestimmt nach jetzt 30 Jahren in dem Ganzen auch, ob man mit fairen Geschäftspartnern zu tun hat oder nicht und erkennt bestimmt auch relativ früh Signale.
Ja, ich glaube schon, dass man dann schon merkt, wer von vornherein ein anderes Ziel hat oder wie auch immer das machen will. Und da sind wir dann Gott sei Dank in der Lage, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage auch schnell einen Ersatzkunden finden könnten. Ja, das wissen natürlich auch die Käufer, und wenn sie das Objekt unbedingt haben wollen, dann werden sie wiederum auch diesen Weg nicht unbedingt beschreiten wollen.
Es ist ja ein sehr personenorientiertes Geschäft am Ende. Also es geht ja nur um Menschen, People-Business. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie viel Zeit verbringen Sie mit Netzwerken und mit Kontakte pflegen zu potenziellen zukünftigen Käufern, Verkäufern? Also einfach dieses Netzwerken. Nimmt das eine große Rolle ein oder hat das mal eine große Rolle eingenommen?
Das hat mal eine große Rolle eingenommen. In den Jahren um die Jahrhundertwende herum war das dann doch so, dass da Sonderabschreibung weggefallen ist oder ähnliche Rahmenbedingungen anders wurden, dass der Markt ausgeglichener war. Wir haben ein Netzwerk über den Verband. Dort haben wir natürlich auch Kollegen, die uns aus Hamburg anrufen und sagen, meine Kundin hat bei Ihnen mal eine Wohnung gekauft, ich möchte das gern verkaufen. Damals wurden ja viele Steuersparmodelle hier bei uns auch gekauft, und nach 10 oder 15 Jahren trennen sich dann die Kunden wieder davon. Und dann haben wir in der Handwerkskammer Kontakte, wir haben in der IHK Kontakte, dann gibt es so verschiedene Unternehmerverbände oder Mittelstandsunternehmerverbände, wo man immer mal reingerochen hat und mitgemacht hat und so. Klar ist das ein Netzwerk der Unternehmer, das sind aber nicht unbedingt immer Käufer. Mhm. Aber ich muss ja beide Richtungen betrachten. Ich brauche ja auch Verkäufer, die dann wiederum zu mir kommen und sagen, du machst das schon lange, komm, lass uns das mal machen, ich habe das und das und so weiter. Das ist das Netzwerk, wo ich sage, das haben wir betrieben, und das ist in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen durch diese veränderten Situationen wirklich weggefallen, weniger geworden, weil man das ja alles jetzt online oder so macht. Es gibt einen Fachkreis für Gewerbeimmobilien, es gibt innerhalb der Messe, wir haben damals aufgrund unserer Funktion im Immobilienverband, waren wir auch bei der Messe mit dabei und haben die Immobilienmessen mit vorbereitet und gestaltet. Die laufen ja auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Mhm. Sie können sich vielleicht daran erinnern, so bei Hausgartenfreizeit gab es immer eine Halle für Immobilienmesse. Also in der Richtung haben wir viel genetzwerkt und viel gemacht und viel Zeit verwendet. Heute würde ich sagen, sind das vielleicht 10%.
Okay.
Ja, weil wir einfach uns natürlich darauf fokussieren müssen, Verkäufer zu finden. Und da nutzen wir dann eben andere Mittel. Ob das die Flyer-Aktion ist oder ob das die Zeitungsanzeige ist, die Zielgruppen unterschiedlich anzusprechen. Die älteren Leute lesen dann eben gerne Sachsensonntag oder irgendwas anderes und holen sich dann über den Flyer die Informationen und sprechen dann mit ihrem Enkel. Und der Enkel guckt dann wieder in die Website rein oder über Facebook. Und so muss man natürlich alle Kanäle irgendwo bedienen. Und das macht man eben nicht als People-Business, wie Sie es so schön gesagt haben, sondern mehr oder weniger über die Technik. Aber die Geschäftsabwicklung ist dann wirklich face-to-face. Das kann man nicht anders sagen.
Ja. Herr Forschmann, Sie haben sich für die IHK-Wahl aufstellen lassen. Was ist da Ihr Ziel? Was haben Sie da vor?
Also ich mache das ja das zweite Mal. Ich bin ja nun schon 5 Jahre dabei. Da gibt es so eine Reihe von Projekten, die man ja schon angefangen hat oder wo man mitgemacht hat, die würde man gerne weiterführen. Und mir geht es darum, den Stand der Immobilienwirtschaft auch innerhalb der IHK weiter zu stärken. Die Immobilienwirtschaft ist ja neben der Kfz-Branche eigentlich die Branche mit dem größten Bruttoinlandsprodukt und auch von der Anzahl der Beschäftigten. Und insofern denke ich, ist es gut, dass wir mittlerweile auch 2 Plätze in der IHK drin haben, die von den Vertretung her praktisch angesetzt sind. Wir wollen einfach versuchen, dass die Immobilienbranche als gewerbliche Branche auch bei der IHK stärker in den Fokus tritt. Ich hatte in der ersten Zeit das Problem, dass die einfach die Immobilienbranche nicht als gewerbliche Branche betrachtet haben, so wie ein Maschinenbauunternehmen oder irgendwas. Das haben immer gesagt, das ist Privatwirtschaft. Ich sage, nee, die das machen, das sind Gewerbetreibende. Also der Kunde ist ein Privatmann, aber die das machen, das sind Unternehmen, die beschäftigen 5 bis 15 Leute oder so. Ja, das hat man dann akzeptiert, und dann ist die Immobilienwirtschaft als Wahlkreis ja extra entstanden. Vorher war die Immobilienwirtschaft Bestandteil der Dienstleistungsbranche. Jetzt okay. gibt es eine eigene Wahlgruppe und mittlerweile statt einer zwei Verträge. Also das sind ja. schon Entwicklungen, wo ich glaube, dass da wir schon ein bisschen was bewegt haben, um den, die Vertreter unserer Branche auch, dass die eine Stimme dort haben. Die IHK selber ist natürlich keine politische Institution. Sie ist ein Vertreter der Wirtschaft und kann ihre Stärke nur dadurch zum Tragen bringen, dass diese Unternehmen dabei sie unterstützen, um irgendwo was zu bewegen. Ohne politisch oder ohne politische Träte wird es nicht funktionieren. Aber an sich ist das nicht das Hauptaugenmerk der IHK. Da wünsche ich mir, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und den anderen behördlichen Institutionen, Landrat oder Ähnliches, besser funktioniert. Ich glaube, da hat Leipzig noch unheimlichen Aufholbedarf, weil da ist Stadt und IHK komischerweise manchmal wie Feuer und Wasser. Aber am Ende muss man sich ja zusammenraufen, um irgendwas zu erreichen.
Sehr gut.
Schön. Wir sind auch schon fast am Ende. Wir schließen immer mit einer Frage. Und ich denke, da sind Sie mit Ihren 30 Jahren Unternehmererfahrung bestens geeignet dafür, für diese Frage.
Nee,
Sie haben eingangs erwähnt, es gab viele Höhen und Tiefen. Was ist denn Ihr Tipp an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
Tja, also da gibt es ja von der Branche her sicherlich unterschiedliche Ansätze. Aber innovativ heißt ja, dass ich mit meinem Unternehmen am Markt präsent bleibe, würde ich vielleicht so interpretieren. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, dass ich meine Firma entwickle und natürlich über den Tellerrand hinaus gucke. Und oft hat man so den Eindruck, dass viele einfach nur im eigenen Saft kochen, ihre Dinge machen und dann sehr abhängig sind von dem Markt außen, dass wenn da was wegbricht, natürlich auch schnell das Unternehmen Probleme kriegen kann. Sodass man also aus meiner Sicht innovativ auch insbesondere dahingehend sein muss, dass man mehrere Partner sich sucht, mehrere Kanäle bespielt, um wenn mal was ausfällt, das auch ersetzen zu können oder ausgleichen zu können. Da muss man einfach, glaube ich, auch im Hinblick auf die ganze digitale Entwicklung im Unternehmen viel verändern. Also früher haben wir die Kunden in der Karteikarte gehabt und heute haben wir sie eben anders unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung
entsprechend, sehr wichtig, nochmal zu erwähnen.
Ja, entsprechend gelistet und entsprechend in Vorhaltung. Aber ist das Thema, glaube ich, umgibt viele und da sind ältere Unternehmen oft geneigt, nichts zu verändern, weil es ja bisher alles so geklappt hat. Aber da muss man schon, glaube ich, vieles verändern und modernisieren. Sonst bleibt man auf der Strecke.
Das finde ich waren sehr schöne Schlussworte. Herr Poschmann, danke schön für das Interview, für den Einblick. Und ja, hoffentlich bis irgendwann mal wieder.
Vielen Dank,
Anna. Dankeschön.
Alles klar.